Morgen. Das war ein Opfer nach meinem Geschmack. Das war echt stark. Eine tolle Einleitung auch für meine Predigt heute Morgen. Und zwar wurde es ja schon des Öfteren jetzt verraten. Ich werde über Kinder predigen. Ich werde die dritte Predigtreihe beginnen aus dem Projekt Glauben zu Hause. Und zwar die da heißt, die Erneuerung des Kindes. Könnt ihr mich alle gut verstehen? Wird bestimmt noch besser. Ich würde gerne zu Anfang auch noch mal kurz ein Gebet sprechen. Herr, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen, den du so wunderbar vorbereitet hast. Heiliger Geist, ich möchte dich noch mal einladen, dass du hier Raum einnimmst und dass du jedem, der hier sitzt, das geben wirst, was er braucht. Ich preise dich, Herr. Danke, dass du das in meinen Mund hineinlegst, was zu sagen ist und dass nichts aus mir eigen heraus ich interpretiere oder etwas sage, sondern dass alles das, was hier gesagt wird, Herr, zu deiner Ehre passiert und dich verherrlicht und die Menschen verändert, uns alle. Denn dein Wort verändert immer. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, die Livestream-Zuhörer, habe ich eben vom Thomas gesagt bekommen, darf ich nicht begrüßen, weil es ist heute leider kein Livestream. Irgendwie funktioniert die Technik nicht. Aber dafür möchte ich euch umso mehr begrüßen. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von mir. Guten Morgen. Seid ihr alle wach? Ja? Gut. Also meine Predigt heißt die Erneuerung des Kindes. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt alle sich die zurücklehnen können, die jetzt keine haben, sondern auch für die ist auf jeden Fall was dabei, die noch keine haben. Aber ich denke, jeder hat irgendwo Kinder, weil wir sind auch alle Kinder Gottes, auch wenn wir schon lange erwachsen sind. Deswegen geht diese Predigt jeden von uns etwas an. Und ich möchte beginnen, einleitend, mit der Frage, welche Orte kommen denn euch in den Sinn, wenn ich zum Beispiel Gesetze sage? Was für Orte würden euch denn da so in den Sinn kommen? Gesetz. Gericht. Berlin? Hat einer Berlin gesagt? Ja, genau. Denn da werden ja die Gesetze verabschiedet. Und zack, hat man auch schon wieder ein Bild. Was fällt euch denn ein bei Fußball? Sieg. Langeweile, gut. Das dürfte jetzt mein Sohn nicht hören, der könnte das nicht verstehen. Ja genau, jeder hat so seine Bilder im Kopf, wenn man verschiedene Worte hört. Und es ist so interessant, denn jeder von uns hat oftmals andere Bilder in seinem Kopf, wenn man dieses Wort nennt. Und so hat Gott uns auch gemacht, er ist so einzigartig. Und jeder von uns hat sofort irgendetwas und alles stimmt. Aber es kommt auch keine Langeweile auf. Gott ist so gut und hat uns so einzigartig gemacht. Und jetzt möchte ich nochmal fragen, wenn wir an das geistliche Leben eines Kindes denken, an seinen Glauben, an seine Beziehung zu Gott, und wenn wir uns fragen, wo das alles entstanden ist, was kommt uns da in den Sinn?
Eva.
Ah! Eva. Kindergottesdienst. Eine ehemalige Kinderdienstmitarbeiterin. Ich denke, dass auch einige von uns zuerst und vor allem an unsere Häuser denken, an unsere Familien, als den primären Ort für die Prägung der Kinder. So sollte es zumindest sein. So ist es von Gott gedacht. Er hat Familie geschaffen, dass wir unsere Kinder, die wir aufziehen, die wir aufnehmen, es müssen nicht immer leibliche Kinder sein, dass wir ihnen das Zuhause geben, wo sie aufwachsen können, wo sie Gott erleben dürfen, ganz frei und ohne Druck. An diesem Ort erfahren wir, die Kinder, dass sie geliebt sind, dass sie umsorgt sind, dass sie wertvoll sind, dass sie wertgeschätzt sind und dass auch sie alle etwas einbringen können. Jeder Einzelne hat etwas um diese Familie komplett zu machen. Es ist wie so ein Puzzleteil. Und wo auch gelernt wird, Vergebung auszusprechen und auch ja Fehler zuzugeben, wo Familienmitglieder einander zeigen, wie Gott ist und wie er sich uns gegenüber auch verhält. Das sollte der Ort sein, die Familie, wo die Kinder so etwas von Anfang an lernen können, wo Kinder gehorsam lernen, sodass sie auch verstehen, was es bedeutet, Gott zu gehorchen. Das Zuhause ist der Ort, an dem wir erfahren, wer Gott ist und wo wir lernen, ihn zu leben, wo wir erfahren, wer wir sind und wer auch die anderen sind. Wo wir lernen, selbstlos mit anderen Menschen zu leben und auch Rücksicht zu nehmen. Das ist auch so ein Ding, Rücksicht nehmen. Ist das heute noch aktuell? Rücksicht nehmen. Ich finde, das ist sehr wichtig, gerade wenn man mehrere Personen auch sind. Auch wenn man alleine groß wird, ohne Geschwister, Rücksicht nehmen, finde ich, ist ein sehr guter Wert, den wir unseren Kindern mitgeben können. All das und noch viel mehr geschieht vor allem und sollte innerhalb der Familie geschehen. Ich weiß, dass es eine Mammutaufgabe ist und jeder von uns, der Kinder hat, Kinder erzogen hat oder gerade dran ist, Kinder zu erziehen, weiß das. Es ist eine Mammutaufgabe für die Eltern und für alle Erziehungsberechtigten. Ist es denn zu schaffen? Ich denke schon, dass es zu schaffen ist. Und wenn ihr jetzt hier sitzt, der ein oder andere, und sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, was alles so innerhalb der Familie passieren sollte, aber ich habe das nicht so erlebt. Ich habe es nicht erlebt, dass ich von Gott, dass ich etwas von Gott beigebracht bekommen habe in meiner Familie. Das kann schon sein. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt in der Familie, in der du jetzt lebst, das genauso tun solltest, denn das ist nicht das, was Gott von uns erwartet und nicht das, was Gott von uns möchte. Er will, dass wir gesunde Kinder aufziehen, dass wir Kinder aufziehen, die später nicht noch in die Seelsorge gehen müssen, sondern dass es die Kinder sind, die anderen helfen können dass die Kinder, die jetzt noch Kinder sind, andere später, wenn sie erwachsen sind, schon aus dem Dreck ziehen können, weil sie einfach Werte mitbekommen haben in der Familie, die gesund waren, die gesund sind. Und das sollte unser Ziel sein, dass wir gesunde Kinder großziehen, dass wir Kinder großziehen, die wissen, wer Gott ist, wer Jesus ist und da schon Wert mitbekommen, was nicht kaputt gehen kann. Und es liegt auch in unseren Entscheidungen, in jeder Entscheidung von jedem Einzelnen, der hier sitzt, zu sagen, ja, das will ich. Ich will ein Zuhause haben, wo ich diesen Glauben ausleben will. Und es ist nie zu spät, um Entscheidungen zu treffen. Das auch immer wieder zu sagen, ja, ich bin jetzt so und so alt, das kriege ich nicht mehr in die Familie hinein. Und ich sage dir doch, so ist es. Wenn du Entscheidungen heute Morgen hier triffst und sagst, ja, ich will das, ich will, dass mein Zuhause ein Glauben zu Hause wird, dass wir Dinge einfach verändern, weil wir gemerkt haben, so wie wir jetzt leben, kommen wir nicht weiter. Wenn wir Dinge verändern, wenn wir ja mehr Werte hineinbringen, mehr Rituale, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, die den Kindern und die uns helfen, immer wieder zu Gott zu kommen, zum Ursprung, zum Kern, dann sollte man es tun. Ich komme zum ersten Punkt, das war jetzt die Einleitung. Wie können denn unsere Kinder eine Erneuerung erfahren, bei der Jesus Christus im Mittelpunkt ist oder steht? Wie geht das? Ich sage euch in erster Linie, es geht durch uns Eltern, durch uns Erziehungsberechtigten, durch die, die die Kinder lehren und lernen. Und ich würde gerne Psalm 127 mit euch lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie aufschlagen und mitlesen. Das ist immer gut, selber mitzulesen. Also Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Und wenn der Herr die Stadt nicht beschützt, ist es vergeblich, sie mit Wachen zu umgeben. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten, immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Kinder, die einem jungen Mann geboren werden, sind wie scharfe Pfeile in der Hand eines Kriegers. Glücklich ist der Mann, dessen Köcher voll ist. Sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen. Das ist ein wunderschöner Psalm. Also wenn wir das jetzt gelesen haben, die Antwort auf meine eben gestellte Frage lautet also, wie war nochmal meine Frage? Wie können unsere Kinder eine Erneuerung erfahren, bei der Jesus im Mittelpunkt steht? Und die Antwort heißt, wenn Gott das Fundament unserer Familien ist. So steht es hier gerade im ersten Psalm. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Und mit Haus meint man die Menschen und die Familie. Also wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Familie baut, dann ist die Mühe der Menschen, die darin wohnen, umsonst. Der Herr, Jesus, muss der Mittelpunkt im Leben sein, der Familie. Denn dann erfahren die Kinder, was es bedeutet, im Glauben groß zu werden. Nur dann. Er kann nicht in die Familien eindringen, wenn er nicht erwünscht ist oder wenn er nur zum Teil erwünscht ist. Er kann nicht wirklich eindringen, denn Gott würde sich nie aufdrängen. Er ist auch ein Gentleman. Er geht nur so weit, wie wir ihm die Tür offen halten, wie wir ihm sagen, so weit darfst du gehen. So weit geht er. Es liegt immer an uns, wie weit wir uns öffnen für ihn. Sonntags, ja, da ist er real, im Gottesdienst. Aber was ist denn von montags bis freitags? Was passiert denn da bei uns im Alltag, im Leben? Ist Gott eine Nebenrolle? Beziehen wir ihn mit ein? Oder ist er wirklich die Hauptrolle in unseren Familien? Da solle sich jeder selber die Frage einfach stellen und auch selber beantworten. Und es geht auch nicht herum, uns irgendwie jetzt selbst ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern es geht immer darum, einfach um auch zu reflektieren, wie ist es in der Familie? Und das Schöne ist, man kann immer wieder umdrehen, man kann Entscheidungen treffen oder man kann sagen, ja, es läuft gut. Das ist auch schön mal zu hören, dass wir in die richtige Richtung laufen. Aber es gibt wahrscheinlich noch ganz viel, was man verändern kann. Und warum nicht Dinge angehen? Man muss nicht 1000 Dinge auf einmal angehen, aber wenn man 1-2 Punkte mitnimmt und die versucht, in den Alltag einzubringen und zu verändern, hat man sehr viel getan. Schon ganz viel. Besser, als wenn man nichts tun würde. Lieber Stück für Stück dann, Step by Step. In unserer Gesellschaft haben wir hervorragend gelernt, Kinder abzugeben. Das heißt zum Beispiel, wenn wir wollen, dass unsere Kinder Klavier spielen lernen, was machen wir? Wenn wir es nicht selber können, dann geben wir sie zum Klavierunterricht, bringen wir sie hin und holen sie auch wieder ab. Und wenn wir wollen, dass unsere Buben oder auch Mädels Fußball spielen, dann was machen wir dann? Dann bringen wir sie auch hin. Aber das ist nicht das Problem. Es geht ja nicht um die Freizeitaktivitäten, die unsere Kinder haben. Es geht darum, dass man auch mit dem christlichen Glauben zum Teil schon genauso umgeht. Wo kann man denn etwas über Gott hören? Ach ja, da gehe ich doch, dann bringe ich doch da mal mein Kind hin. Da lernt es bestimmt etwas über die Religion, über den Glauben, hört etwas über Gott, über Jesus. Das ist auch gar nicht schlimm, das ist ja auch in Ordnung, dass man auch schon so denkt, denn das geht ja auch schon in die richtige Richtung. Aber wenn wir nur so handeln und zu Hause überhaupt nicht dieses Thema ansprechen, dann ist es so, dass unsere Kinder einfach ja was gehört haben, aber es im Endeffekt nicht wirklich umsetzen können, weil dann ist das, was sie gehört haben, das ist hohl, das ist ohne Leben. Und sie können es nicht wirklich in der Familie ausleben. Kindergottesdienste, Bibelschulen, das ist alles super. Auch der Religionsunterricht in der Schule, der angeboten wird. Besser, als wenn sie gar nichts hören über Jesus oder über Gott und dass er sie lieb hat und dass er einen Plan mit ihnen hat. Aber noch besser wäre es, wenn wir sie auffangen, wenn wir zu Hause sind und sagen, hier, was hast du denn mitgenommen, was hast du heute gehört im Kindergottesdienst? Und einfach die Dinge, die sie auch bewegen, auch mit ihnen besprechen, das wäre natürlich das Optimum, ja. Das wäre genial, dass die Kinder einfach wissen, wo sie hinkommen können und dass sie aufgefangen werden mit ihren Fragen. Wir als Familie sind hier in der Verantwortung einfach. Wir müssen uns die Zeit nehmen, die Dinge zu besprechen, die auch jetzt hier zum Beispiel sonntags morgens gelehrt werden. Da kann man sich sonntags zum Beispiel hinsetzen mittags und kann über die Themen sprechen, die wir hier oben besprochen haben, über das Thema. Und das ist auch ganz normal, dass dann die Kinder anfangen. Manchmal muss man sie auch einfach fragen, was habt ihr denn gemacht? Erzählt doch mal, was ihr gemacht habt sonntags. Und das ist irgendwie auch schön, dass man dann miteinander wirklich nochmal diesen Sonntag reflektieren kann und dann kommen Fragen. Hat man auch die Möglichkeit, Dinge zu besprechen? Wenn man keinen Raum dafür gibt, ist es auch meistens so, dass die Kinder gar nicht auf einen zukommen und fragen, weil sie sehen, wie beschäftigt man ja wieder ist. Und das ist halt so. Sonntags, mittags, denke ich, auch eine sehr, sehr gute Zeit. Jesus muss in das Gefüge und in die Struktur unserer Familien einfach mit eingebaut werden. Sie müssen mitbekommen, wenn ich auf einmal mit meinen Mitmenschen anders umgehe. Das ist toll, wenn Kinder auch mitbekommen, dass sich die Eltern verändern. Dass man einfach ja Dinge tut, die man vorher nicht getan hat. Wenn man eine Parklücke gefunden hat, das ruft, danke Jesus, Halleluja. Und das Kind guckt einen an. Das sind solche Kleinigkeiten, aber die Kinder einfach auch mitnehmen. Und das sind kleine Sachen, die aber Großes bewirken bei Kindern, bei Menschen. Was heißt, ich rede jetzt von Kindern, aber wenn wir andere Erwachsene sehen, die so sind, ist es doch auch so, dass man sich oft auch fragt, wow, das finde ich jetzt toll, dass sie so und so reagiert hat. Also es geht, wir sind große Kinder, sage ich immer, ja. Ein kleiner Schwenker aus dem Alltag bei uns. Ich war mit meiner Tochter beim Zahnarzt gewesen, schon etwas länger her. Und als beim Rausgehen habe ich einen 20-Euro-Schein in der Ecke liegen gesehen. Ich weiß nicht, ob es, glaube ich, jemand mal erzählt. Ich fand das so begeisternd. Nicht, dass der 20-Euro-Schein da lag, sondern dass die Geschichte, was das für eine Wende genommen hat. Die Lara meinte, guck mal, Mama, da liegt ja Geld. Dann habe ich es auch gesehen. Dann sind wir reingegangen zu der Praxis, zu der Zahnarztpraxis und haben halt das Geld abgegeben und gesagt, hier sind 20 Euro liegen geblieben, hat bestimmt einer fallen gelassen und verloren, das hat keiner gemerkt und habe sie dann abgegeben. Und dann war sie schon sehr verdutzt, die Sekretärin vorne, und sagt, oh, das ist aber nett von Ihnen, dass Sie das abgeben. Hätten Sie auch einstecken können? Habe ich gesagt, nö, das Geld ist nicht uns, wir stecken das Geld nicht ein. Guckte die Lara schon so zur Seite und beobachtete mich natürlich ganz genau, was ich da so erzähle. Und dann hat sie dann unsere Adresse aufgeschrieben. Es würde sich dann vielleicht melden, wenn sich keiner meldet wegen dem Geld. Gut, dann sind wir rausgegangen und hat die Lara schon gerechnet, wie viel Eis sie denn davon hätte kaufen können. Weil sie mag Eis. Da sagte Mama, es wären ja so viele Bällchen gewesen an Eis. Sag ich, ja, aber das ist nicht unser Geld. Schätzchen, wir können uns nicht einfach das Geld mitnehmen. In 10 Geboten steht auch, du sollst nicht stehlen. Das ist stehlen. Aber es lag doch da. Gut, man muss es ihr dann auch erklären. Aber es gehört trotzdem jemandem. Und es ist nicht einfach uns. Okay, das Ding war, eine Woche später rief dann die Frau aus der Praxis an und sagte, ja, Frau Bob, die 20 Euro sind nicht geholt worden. Wenn Sie wollen, können Sie sie abholen. Ja! Und dann sind wir hingefahren, weil wir hatten sowieso, glaube ich, irgendwie war wieder was. Wir mussten was abholen. Und dann hat sie uns die 20 Euro geschenkt. So, in dem Moment habe ich dann gesagt, so Lara, jetzt ist das Geld uns. Jetzt können wir ein Eis kaufen gehen davon. Ja? Gott sieht es und wir wollen einfach auch ehrlich sein und ehrlich mit den Dingen umgehen. Wenn wir das eingesteckt hätten, also ich wäre sowieso nicht, das wäre gar nicht gegangen, wäre unmöglich gewesen. Aber so sieht sie auch, wie man einfach mit dem Ding Ehrlichkeit umgeht. Das ist schön. Ich war so dankbar, dass die Lara dabei war. Das sind dann so Momente, wo ich denke, ja, sie war dabei. Weil wenn ich das erzähle, einfach so daheim, ist das nochmal was ganz anderes. So, und das sind so Punkte. Sie lernen, wenn sie mit uns unterwegs sind. Der Nachteil ist natürlich auch, dass sie das lernen, was nicht so toll ist. Das sagte ja, glaube ich, auch letzte Woche die Iris. Die sagte, ja, es ist toll, dass unsere Kinder uns beobachten, aber sie kriegen auch alles das mit, was nicht so stark ist, was wir halt nicht so toll machen. Das ist halt die andere Geschichte. Deswegen müssen wir echt uns immer bewusst sein, hier, wir werden beobachtet von unseren Kindern. Und es ist so schön, wenn wir ihnen viele gute Dinge mitgeben können. Das war so ein gutes Ding, wo ich Gott so dankbar war. Und es ist gut ausgegangen. Der zweite Punkt heißt, wenn unsere Kinder verstehen, dass Gott schützt und versorgt, dann ist Jesus mitten im Zentrum der Kinder. Und dazu habe ich die Bibelstelle Matthäus 6. Die kennen wir sicherlich auch alle. Es geht um Versorgen. Ich lese sie nochmal vor. 25, 26, 27. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln. Denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Tja, das müssen wir auch lernen, nicht nur die Kinder, dass Gott uns versorgt, dass Gott uns und dass wir unser Vertrauen immer wieder auf ihn legen müssen. Und wenn wir das richtig gefressen haben, dann sind wir das beste Beispiel, Vorbild für unsere Kinder. Wenn wir in den kleinen Sachen des Lebens uns ihm immer wieder anvertrauen, egal was es ist. Und ich weiß auch, dass es eine Herausforderung ist. Und ich glaube, dass schon einige Familien da an ihre Grenzen gekommen sind und gemerkt haben, jetzt kann wirklich nur noch Gott helfen. Und an dem Punkt bin ich mir sicher, ist es wichtig, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und Gott will, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Er will, dass wir zu ihm kommen. Das Wort ist voll davon. Kommt doch zu mir. Nimmt doch von mir. Ich habe es doch hier geschrieben, Leute. Ich habe es nicht geschrieben, weil ich nichts zu tun hatte. Ich habe es für euch hinterlassen. Wir sollen es nehmen, wir sollen es schlucken, wir sollen damit gehen, im Glauben gehen. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann ist das ein sehr großer Vorteil. Wisst ihr warum? Dann brauchst du nämlich die Last des Lebens nicht alleine zu tragen. Wusstet ihr das? Cool. Wir müssen die Last nicht alleine tragen. Wir müssen uns nichts beweisen, wie stark und wie toll wir sind, dass wir das ganz alleine können. Gott ist da. Er steht da und sagt, hey, Heike, komm. Gib mir dein Päckchen, du musst es nicht tragen. Und so ist es auch mit unseren Kindern. Die Herausforderungen, die wir täglich ausgesetzt sind, auch mit unseren Kindern. Die Verantwortung. Wir müssen das nicht alleine tragen. Ihr Eltern. Ihr Großeltern. Ihr Kinderdienstmitarbeiter. Ihr Jugendbibelschulmitarbeiter. Alle die Kinder... Die mit Kindern arbeiten, die Kinder formen dürfen, die Kinder prägen dürfen, das muss ich nicht alleine machen. Und wie oft wäre ich am liebsten schon abgehauen, als Kinderdienstleiterin auch manchmal, und hat gesagt, wisst ihr was? Geh, ich mache nicht mehr mit hier. Ich mache nicht mehr mit. Nicht wegen den Kindern, sondern wegen der Verantwortung, dieser ganzen Verantwortung. Und dann muss man sich immer wieder bewusst machen, nicht ich bin das. ich bin das nicht. Ich bin zwar da, körperlich, ihr seht mich, die Kinder sehen mich, die Mitarbeiter sehen mich, aber der, der mich anspornt und der, der Kraft gibt, das ist Jesus ganz alleine. Und ohne ihn wäre ich wahrscheinlich schon lange nicht mehr da. Und das, ja, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Ich bin nicht hier der, wir alle sind nicht, sondern der, der uns trägt und der, der uns schützt, das ist der, der uns die Stärke gibt, auch durchzuhalten. Wenn alle weglaufen und ich stehe noch da, denke ich, okay, hier muss es einen Unterschied geben, oder? Ja, das denke ich mir auch. Cool, Jesus, du bist cool. Wenn ich mich an ihn dranhänge, dann kann ich nicht weggeweht werden. Und in Matthäus 11, 28 sagt er auch wieder, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben. Wenn unsere Kinder sehen, wie wir als Eltern mit Problemen, mit Umständen umgehen, nämlich so, dass wir sie an Gott abgeben, dass wir mit unseren Kindern beten, ob es kleine oder große Dinge sind, das ist egal. Und Gott ist es nicht wichtig, was es ist. Wichtig ist ihm, dass wir kommen und wichtig ist, dass wir ihm vertrauen. Dann können auch unsere Kinder verstehen, dass Gott ein guter Gott ist, dass Gott will, dass es mir gut geht. Nur dann können sie das doch verstehen. Wie wollen sie es verstehen? Klar, sie hören es im Religionsunterricht, in der Kinderstunde, später in der Bibelschule. Aber ob sie es wirklich geschluckt haben? Ich glaube, das Miteinanderleben macht nochmal einen ganz anderen Unterschied, als es nur gehört zu haben. Das kann ich von mir sagen. Ich bin nicht in einem Glaubenselternhaus groß geworden. Und trotzdem habe ich Jesus. Und ich bin so dankbar, ja, dass ich diese Gnade habe, dass er einfach gesagt, ja, komm einfach so, wie du bist. Ich habe auch viel gehört. Ich bin gerne früher in die Kirche gegangen als Kind, weil mich das schon so fasziniert hatte. Aber auch diese ganzen Traditionen und das war einfach, fand ich total genial. Aber ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wieso war das so für mich? Wieso hat mich das so angezogen? Da war schon mehr gewesen, aber da war auch diese Klarheit da. Diese Klarheit. Und ich finde auch, Kinder brauchen Klarheit. Sie brauchen eine Linie, nach der sie sich richten können. Wenn die Mama oder Papa sagen, ja, so ist es, dann dürfen sie sich darauf verlassen, dass es auch so ist. Und wenn wir sagen, nein, dann ist es auch ein Nein. Diese klaren Linien einfach. Dumm ist es natürlich, wenn wir irgendetwas tun, was wir unseren Kindern vor einer Stunde verboten haben. Klar, sie sind Kinder, wir sind erwachsen, keine Frage. Aber wir müssen es ja nicht gerade vor ihren Augen tun, denn das verstehen sie nicht. Sie verstehen das nicht. Mama, du hast es mir gerade verboten und du machst es gerade selber. Hä? Wir können später, wenn sie älter sind, Dinge auch erklären. Das ist keine Frage. Aber auch wir müssen uns immer wieder einfach ja die Kraft holen und sagen, okay, was ist jetzt die richtige Entscheidung, was mache ich jetzt? Es ist so wichtig, dass unsere Kinder wirklich lernen, dass Gott uns schützt, dass er uns versorgen will und dass wir uns ihm anvertrauen können, in den kleinen Dingen des Lebens, in den kleinen Dingen schon. Und es ist so schön, wenn sie von Anfang an mitbekommen, ja, es wird für Kopfschmerzen gebetet, es wird für Bauchschmerzen gebetet. Und wenn schon die Kleinkinder merken, es funktioniert und Gott will, dass es mir gut geht, das ist so schön. Und mein Herz schreit jedes Mal danach, wenn unsere Kinder nicht irgendwie rufen, Mama, schmeiß mir mal eine Kopfschmerztablette ein, sondern Mama, bete für mich. Das finde ich so genial, ja. Das ist der erste, wie soll ich sagen, ja, das ist einfach genial, weil sie einfach gemerkt haben, wieso machen die das? Weil sie doch schon gemerkt haben, dass es doch hilft, dass es doch was bringt. Ja, unsere Kinder beten auch für uns, wenn es uns nicht gut geht. Dann holen wir sie herbei und dann legen sie uns die Hände auf und dürfen für uns beten. Und das ist einfach schön. Und sie sollen einfach merken, dass Gott schützt, dass Gott versorgt und dass er das, was er sagt, auch hält in seinem Wort. Er ist kein Lügner. Da ist ein anderer, der ein Lügner ist. Aber wir können uns hier auf die Wahrheit stützen, denn das Wort ist die Wahrheit Gottes. das, was wir hier lesen, das funktioniert. Ob jetzt oder später. Lara musste es auch erfahren. Ich weiß noch, ich habe vor 2 Jahren ja auch diese Predigt gehalten. Ich hatte kurz über diese Warze gesprochen. Und das war diese Warze. Die ist jetzt vor 1 Woche abgefallen. Und ich wusste, ich habe es vor 2 Jahren doch auch in der Predigt erwähnt. Das ist ein langer Zeitraum. Aber manchmal wissen wir nicht, warum Gott nicht sofort hört, wie jetzt beim Josua. Da war sofort alles wieder in Ordnung. Aber ich glaube auch, dass die Lara das nie vergessen wird. Dass wir immer wieder festgehalten haben. Wie gesagt, mein Mann sagt ja, es gab Phasen, haben wir das auch mal vergessen, da gab es Phasen. Aber ich habe gesagt, wir haben jedes Mal proklamiert, dein Wort sagt, dass du gesund warst und dass Krankheit nicht von dir kommt. Und dass du willst, dass wir gesund sind. Und das haben wir jedes Mal auch gesagt. Und die Lara hat das dann auch schon zum Teil im Schlaf konnte sie das schon, dieses Gebet, ja. Aber immer wieder, immer zu dieser Hoffnung zu kommen, zu dieser einzigsten wirklichen Hoffnung zu gehen, das fand ich halt, das ist so schön, wenn man sieht, dass sie das dann auch eigenständig und selbstständig tun. Und egal, was mal wird, das heißt jetzt nicht, dass jetzt tralala, Harmonie, Familie und die Kinder gehen ihren Weg, so wie wir uns das vorstellen. Das haben wir jetzt nicht in der Hand, das hat Gott in der Hand. Aber eins wissen wir, das, was wir den Kindern mitgeben können, geben wir ihnen mit. Alles, wir legen ihnen alles, was wir haben, legen wir in die Kinder hinein. So wie wir leben, unsere Werte, unsere Wertvorstellungen, das, was das Wort sagt, das, was Gott über sie sagt, das wissen sie. Und dann können sie gehen. Wir müssen ja auch irgendwann mal loslassen. Darüber will ich noch nicht nachdenken. Muss ich ja auch noch nicht, aber ich weiß, dass irgendwann mal kommen wird. Aber dann kann ich und der Thomas sagen, hey, wir haben alles getan, oder? Wir haben alles getan und das will ich mir nicht vorwerfen lassen, irgendwann mal zu sagen, oh, das habe ich nicht versucht. Und da hätten wir eigentlich noch mal dran gehen müssen. Wenn die Kinder gehen, wollen wir sagen, wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, in diese Verantwortung mit Gott gemeistert. Amen. Punkt 3. Unsere Kinder erfahren eine Erneuerung mit Jesus, wenn wir merken, dass sie ein Segen für uns sind und dass sie ein Vermächtnis von uns sind. Also diejenigen von uns, die mit Kindern gesegnet worden sind, haben eine der größten Gaben dieser Welt empfangen. Ich hoffe, ihr seid auch der Meinung. Amen. Genau. Aber damit ist auch eine gewaltige Verantwortung verbunden. Das wissen wir auch alle. Das betrifft nicht nur Eltern, sondern uns alle, die wir irgendwann einmal die Gelegenheit haben, mit den Kindern zu arbeiten, sie zu formen, sie zu gestalten und positiv zu beeinflussen. Und im Psalm 127, Vers 3 sagt, dass Kinder ein Geschenk des Herrn sind und sie sind ein Lohn aus seiner Hand. Sie sind so kostbar. Kinder sind ein Segen. Sie sind auch etwas, was wir hinterlassen, wenn wir schon längst nicht mehr auf dieser Welt leben. Ja, wir geben sie quasi der nächsten Generation weiter. Was wollen wir denn da weitergeben? Wie ein Bogenschütze mit seinen Pfeilen in einen Krieg eingreifen und aus eigener Entfernung den Krieg beeinflussen kann, so können wir in unsere Welt auch dann noch eingreifen, wenn wir schon lange abgetreten sind, nämlich durch die Hinterlassenschaft unserer Kinder. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Und auch als Gemeinde ist uns aufgetragen worden, unseren Glauben an die nächste Generation, an ihre Eltern weiterzugeben. Viele von uns haben Kindern und Jugendlichen so viel zu geben. Ganz viele von uns. Manche haben sich sogar schon selbst eingeredet, dass ihre Zeit entweder noch nicht gekommen ist oder sogar schon vorüber ist. Aber auch wir haben eine Aufgabe bekommen, den Kindern und Jugendlichen unserer Gemeinde ein Vermächtnis zu hinterlassen. Deswegen, auch wir, die hier sitzen, sei ein Vorbild, ob du nun Kinder hast oder keine. Sie beobachten uns. Sie beobachten uns. Und das ist das, was mir manchmal so bewusst wird, was für ein Vermächtnis wir ja schon, wenn wir jahrelang mit Kindern arbeiten, was wir in die hineingelegt haben. Das kommt mir manchmal so, wenn ich jetzt Kinder sehe, die sind 20, 21, keine Kinder mehr. Das sind Erwachsene, junge Erwachsene. Und die kommen und sagen, weißt du das noch, als du das zu mir gesagt hast? dann stehe ich immer da. Echt, das habe ich gesagt. Ja, oder hier, da. Das sind so Momente, das ist einem gar nicht bewusst, weil man macht halt auch immer weiter, was man in die Kinder hineinlegt. Unglaublich. Ob jung oder alt, jeder hat was zu geben, oder Ingeborg? Amen. Ja, das ist nicht das Ding, aber wir haben wirklich Verantwortung. Es ist so kostbar, wenn wir die Zeit haben, das wirklich den Kindern so viel mitzugeben, gute Dinge mitgeben. Und wir verändern uns auch immer dabei, das finde ich so genial. Ich verändere mich jedes Mal, wenn ich Kinderdienst habe, wenn ich was vorbereite, wenn ich unseren Kindern eine Andacht gebe, wenn wir zusammen Familienandacht haben. Ich bin immer die, die am meisten profitiert. Aber so ist es nicht. Aber ich genieße das, einfach das weiterzugeben, was der Herr mir gezeigt hat oder uns gezeigt hat und dass sie das einfach, ja, mitkriegen. Der vierte Punkt und letzte Punkt ist, unsere Kinder erfahren eine Erneuerung mit Jesus im Zentrum. Wann? Wenn wir uns als Familie uns den Herausforderungen des Lebens stellen und nicht weglaufen. Psalm 127,5 schreibt, sie werden nicht zugrunde gehen, wenn sie sich an den Toren der Stadt ihren Feinden stellen. Amen. Das Stadttor, das war der Ort, an dem Geschäfte abgewickelt wurden, ja, wo über Recht und Unrecht beurteilt wurde. Es war quasi wie so ein Gerichtssaal früher. Und wo Menschen auch ihre Prozessgegner trafen. Also auch Feinde. Was meint ihr? Hat denn die heutige Familie noch irgendwelche Gegner oder Feinde? Wollen wir uns mal ein bisschen extremer ausdrücken? Haben wir Feinde als Familie heutzutage? Ja? Dürft ruhig mal reinrufen. Was meint ihr, was sind das für Feinde? Der Fernseher. Der Fernseher. Medien, die Medien allgemein, denke ich auch, ja. Computer. Mhm. Die Ecke ist jetzt sehr stark. Habt ihr nichts irgendwie noch zu bieten? Also die Medien und die elektronische Welt. Und warum? Bitte? Alkohol. Mhm. Die Wertvorstellung?
Streit in der Familie.
Ja?
Ich würde sagen, auch die Kinder haben auch durch die Umstände auch in die schlechte Verhältnisse rein.
Falsche Vorbilder?
Ja. Mhm. Können auch Eltern sein. Und wenn sie da sehen, Alkohol, Drogen und was nicht,
genau.
Dann sehen sie es auch.
Ja, genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und zwar sind auch Gegner noch die langen Arbeitszeiten zum Teil von den Eltern. Man sieht sich kaum noch, man ist kaum noch am Tisch miteinander. Verlust auch der Großfamilie, jeder wohnt woanders. Man hat auch keine Unterstützung mehr innerhalb der Familie, weil alles auseinanderbricht. Und das, was alles noch genannt wurde, ja, das sind auch Gegner, das sind auch Feinde und dagegen müssen wir angehen als Eltern. Und es ist echt nicht einfach, weil diese, auch von dieser Seite her, diese Kraft, die da immer wieder kommt und diese Anziehung, die auch unsere Kinder haben mit diesen Dingen, das ist schon auch eine Herausforderung. Ich kriege jedes Mal einen heiligen Zorn darüber. Und jedes Mal muss man sich überlegen, okay, Alternativen, da muss eine Alternative her. Also wenn wir da Gott nicht hätten, wären wir wahrscheinlich schon lange nicht so kreativ, dass wir irgendwie unsere Kinder doch noch von, ja, Nintendos und was es alles noch gibt, wegbringen, ja. Ja, klar, DVD-Player, also die Kinder gucken nur besonders geprüfte Filme von ihren Eltern oftmals, so dass wir auch wissen, was sie gucken, das ist schon mal ganz wichtig. Also normales Fernsehen gibt's eigentlich kaum. Nur wenn wir die Serie oder den Film kennen, der da läuft. Und also alles so Dinge. Also schon Kontrolle ist schon gut, ja. Ja, auch Dinge nicht Familien aussetzen, wo man einfach weiß, da gibt es andere Wertvorstellungen. Kindergarten, Kinder, genau, es fängt ja auch schon so an, ne? Die kleinen Babys schon abzugeben. Und das sind jetzt andere Geschichten. Wenn wir in den Eltern arbeiten gehen müssen, haben die oftmals, weil gerade die Großfamilien auseinanderbrechen, gar keine Möglichkeit, das noch zur Oma oder zum Opa zu geben. Wichtig ist, in all diesen, sag ich mal, in diesem Krieg, in diesem Schauplatz des Krieges, dass wir immer wieder wissen, okay, Jesus, du bist trotzdem das Zentrum und wir stellen uns diesen Herausforderungen. Wir sagen nicht, okay, du darfst jetzt länger schauen oder dann schlaf doch bei dem und dem, obwohl wir wissen, oh Mann, da geht's drunter und drüber in dieser Familie. Ja, dass wir uns echt immer wieder sagen, nee, auch wenn wir hier der Buhmann sind, wenn wir Spielverderber sind, ich bin manchmal ganz stolz, ein Spielverderber zu sein, weil ich weiß, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Mit Gott, mit Jesus. Genau. Und später glaube ich, weiß es noch nicht, wenn es die Kinder auch wissen. Warum hat die Mama mir das und das nicht erlaubt? Und irgendwann denke ich, komm, sie sagen, ja, danke Mama, danke Papa, dass ihr das nicht zugelassen habt. Das gibt mir dann immer noch mal Kraft, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen und nicht mit dem Strom zu schwimmen. Wisst ihr, wie man einen Charakter am besten kennenlernt? Wie erleben denn die Kinder uns? Wie erleben die Kinder uns, wie ist Mama und Papa, wenn wir im Stress sind, wenn wir Probleme haben, wenn wir Umstände haben, dann lernen unsere Kinder uns doch so richtig gut kennen. Wie geht es denn in Familien, wenn wir vor Herausforderungen stehen, wenn man sich in den Ferien verirrt hat, wenn irgendwie Terminpläne miteinander in Konflikt kommen oder wirklich schwerere Dinge passieren, ja, wenn Diagnosen von Ärzten in das Leben sprechen, wenn auf einmal Krankheit da ist. Was passiert, wenn wir unter Druck kommen? Was passiert, wenn wir unter Stress geraten? Dann erleben die Kinder und alle, die um uns herum ganz eng miteinander leben, wirklich den Charakter von... Ist so. Kennt ihr diese Tubenbeispiel, ne? Das, was in einer Tube drin ist, kommt raus, wenn wir sie unter Druck setzen. Zack, ist es draußen. Und was ist das, was da rauskommt? Ist es immer noch ein Segen für Gott? Oder würden wir uns erschrecken, was da rauskommt? Daran erkennen wir oft, wie weit sind wir wirklich. Wenn alles glatt läuft und alles ist harmonisch, dann können wir, ich glaube, 10 Stunden Halleluja rufen, den ganzen Tag. Aber was ist, wenn wir unter Druck gesetzt werden? Was ist dann? Ja, daran können wir sehen, wo stehen wir? Wo stehen wir mit Gott? Und wie weit darf er noch in mein Leben hinein, dass ich wirklich, wenn ich unter Druck bin, dass nicht nur diese rote Soße rauskommt, sondern auch wirklich Herrlichkeit rauskommt, ein Wohlgeruch zu sein für unseren Gott. Amen. Und ich möchte gerne, ich habe sie jetzt nicht mit involviert, die Familie Ungar ist jetzt auch nicht da, schade, aber ich will es einfach noch mal kurz erwähnen. Es gibt 2 Arten von Familien, sage ich jetzt. Und ich glaube, es stimmt. Familien, die auf Felsen gebaut sind und Familien, die auf Sand gebaut sind. Das ist einmal die Familie, die wirklich Christus in ihrem Zentrum haben und Menschen, die ohne Gott leben. Oder die Jesus einfach nicht so nach vorne bringen, nicht so ins Zentrum hineinbringen. Kann man sie optisch voneinander unterscheiden? Oftmals sehen sie gleich aus. Sie haben alle 2 Familien wunderbar, aber dann, wenn Druck kommt, dann, wenn Probleme kommen, wenn Umstände kommen, dann erkennen wir erst den Unterschied. Wie gehen die denn um mit ihren Problemen? Wie gehen sie denn damit um? Wie geht die andere Familie damit um? Und mir ist in den letzten Wochen, in den letzten 2 Wochen, 3 Wochen, die Familie Ungar wirklich zum Vorbild geworden, ja. Wie geht sie denn damit um, mit der Diagnose? Wie sagte so schön der Ewald letzte Woche, es ist eine vorübergehende Erscheinung. Das hat mir so gut gefallen, ja. Es ist eine vorübergehende Erscheinung und das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Denn Gott spricht immer das letzte Wort. Immer. Und sie steht auf dem Felsen Jesus. Das können wir doch alle sehen, oder? Da ist Druck. Da sagt man ihrer 18-jährigen Tochter, sie hat Diabetes und sie müsste ihr Leben lang Insulin bekommen. Und was sagt die Familie? Nein. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht das, was Gott über Lydia ausgesprochen hat. Und das ist für mich eine Familie, die auf Jesus baut. Wollen wir alle so sein? Wollen wir alle so sein? Amen. Amen. Lasst uns Familien sein, die auf dem Felsen Jesus Christus gebaut sind. Das ist mein Wunsch für uns alle. Und wenn Druck kommt, und der kommt, ja, es ist so, er kommt, weil wir nun mal in dieser Welt leben, dann können wir trotzdem sagen, wir machen einen Unterschied, denn wir haben nicht auf Sand gebaut, wir haben auf dem Felsen gebaut. Und dieser Felsen, der geht nicht weg, der bleibt. Der ist wie ein Brand, wie ein Fels in der Brandung steht er da. Und er wird nicht weggespült, wenn mal ein kleiner Regenschauer kommt. Und wir bleiben auf diesem Felsen stehen. Und immer wieder neue Entscheidungen treffen. Ja, ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe. Und wenn es schwer ist, bleibe ich doppelt. Weil ich weiß, irgendwann ist dieser Sturm vorbei und ich stehe dann kann sagen, ha, ich bin nicht umgefallen. Weil ich bin, sondern weil Gott in mir lebt und weil Jesus in mir lebt. Und Jesus ist größer als der, der in der Welt lebt. Amen. Amen. So, jetzt komme ich zu meiner Zusammenfassung. Unsere Kinder erfahren eine Erneuerung mit Jesus, wenn Gott das Fundament unserer Familien ist. Das war der erste Punkt. Der zweite, wenn wir verstehen, dass Gott uns versorgt und schützt. Wir erkennen, dass Kinder ein Segen für uns und ein Vermächtnis von uns sind, war der dritte Punkt. Und der letzte, wenn Familien auf dem Felsen Jesus Christus gebaut sind. Dafür ist es erstmal wichtig, und das ist das Wichtigste überhaupt, dass man Jesus wirklich bewusst in sein Leben auch aufnimmt. Ich habe jetzt viel gesprochen über Jesus, über Gott, aber wenn es hier jemanden gibt, der sagt, okay, ich würde gern, aber ich kenne ihn nicht, ich kenne Jesus nicht. Ich habe nicht wirklich mit ihm gelebt, mit ihm kommuniziert. Wie mache ich das? Dann kann ich dir sagen, du musst einfach nur eine Entscheidung treffen. Du musst einfach nur Ja sagen zu ihm. Und es tut nicht weh. Und es ist eine der besten Entscheidungen, die du treffen kannst in deinem Leben. Die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind, steht in Römer 3, 23. Und ohne eine bewusste Entscheidung hast du keinen Zutritt zu Gott. Denn Jesus ist die Brücke. Jesus ist die Brücke zwischen mir und Gott. Und wenn ich zu Gott kommen will, muss ich über diese Brücke gehen. Und diese Brücke ist Jesus Christus. Und er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und ich komme nur zum... Nee, jetzt bin ich durcheinander. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also musst du über diese Brücke gehen, zu Gott zu kommen. Und Gott sagt heute und gerade jetzt zu dir Folgendes. Du bist jemand ganz Besonderes. Du bist einzigartig und du bist wertvoll. Du bist geliebt und du bist gewollt. Du wirst große und herrliche Dinge vollbringen. Du wirst dazu bestimmt, gesegnet zu sein, um anderen ein Segen zu sein. Und Gott sucht eine ganz tiefe Beziehung zu dir und er will dich segnen und dir zeigen, wie er wirklich ist. Und wenn du das auch willst, wenn du Ja sagen willst zu Jesus, das erste Mal, ganz neu dich entscheiden möchtest, dann spreche ich jetzt ein Gebet vor und du kannst es nachsprechen. Und darum, ja, ich möchte einfach bitten, dass wir alle aufstehen zusammen, denn das ist auch nochmal so ein ganz besonderer Moment vor Gott, dass wir unsere Augen schließen und einfach nochmal diese Entscheidung erneuern oder zum ersten Mal ganz neu festmachen mit Jesus. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und den Weg mit dir zu Ende gehen. Dein Wille geschehe in und durch mein Leben. Amen. Amen. Dürft euch wieder setzen. Hat denn jemand dieses wichtige Gebet heute zum ersten Mal mitgesprochen und möchte das von ganzem Herzen mit Jesus gehen? Da würde ich ganz kurz einfach ein kleines Zeichen oder so sehen wollen. Okay, gut. Dann gehe ich davon aus, dass wir alle Jesus in unserem Herzen haben und dass wir weiterhin mit ihm gehen, gute Entscheidungen treffen. Und ich würde auch jetzt gerne Gelegenheit geben, um noch mal kurz auf diese Predigt auch zu reagieren. Dazu habe ich ein Lied rausgesucht. Das ist ein älteres Lied, was aber keinesfalls irgendwie, also das, was es aussagt, ist so aussagekräftig, das ist genial. Und zwar geht es da auch, dass wir wirklich uns und unsere Familien auf den Felsen Jesus bauen und in dieser Zeit, wenn jetzt dieses Lied läuft, einfach, dass ihr euch nochmal ausstreckt zu Gott und nochmal Entscheidungen für euch und für eure Familien trefft. Gut, ich wünsche euch einen schönen Sonntag noch. Danke. Danke. Steh hin.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.